Guten Morgen miteinander.
Mir ist irgendwie gerade noch in den Sinn gekommen, dass ihr mich, glaube ich, alle kennt, aber vielleicht die ein oder andere im Livestream noch nicht und sich fragt, wieso steht der Emil nicht da heute. Also ich heiße Brigitte Soverano. Der Emil hat mich eigentlich angefragt, jetzt zum zweiten Mal schon, um euch dienen mit dem Wort. Und zu meiner Person ist zu sagen, ich bin von Berufes wegen Hausfrau, Bibliothekarin. und dort befasse ich mich mal einfach so aus lauter Freude mit Gottes Wort. Also ich bin absolute Laientheologin und aufgrund von dem bitte ich euch doch mit mir barmherzig zu sein. Also das ist meine Person und wir sind jetzt immer noch in dieser Reihe, ein Buch wie der Nehemia. Und da fahre ich jetzt gerne fort, heute in lebendiger Beziehung mit Gott, heisst es da. Und lese gerade am Anfang den Text aus Nehemia 1, 4 bis 11. Dann geht es Hochdeutsch weiter. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechts hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach, Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Halleluja! In recht kurzer Zeit nach diesem intensiven Gebet Nehemias, nämlich nach Baubeginn nur 52 Tagen, war die Jerusalemer Stadtmauer samt den Toren komplett wiederhergestellt, voll funktionstüchtig, und sie war schützend um die kleine Schar der zurückgekehrten Juden aufgestellt. Ja, ein Happy End also. Leider nicht ganz. Wie schon bei Zerubbabel und dem Bau des zweiten Tempels, was wir im Esra-Buch lesen, als auch in den Mahnungen Gottes durch den Propheten Malachi, der zur Zeit Nehemias lebte und wirkte, zeigt sich auch hier nach dem gelungenen Werk und anfänglichen Jubel und auch einer Hinwendung wieder zu Gott relativ bald die große Ernüchterung. Die Erweckung weicht einer übertriebenen Hinwendung zum Gesetz statt zu Gott selbst. Und später, in Abwesenheit Nehemias, ins Gegenteil einer großen Gleichgültigkeit. Sogar der Tempeldienst verliert an Bedeutung. Und die Leviten und Priester müssen sich wieder einer normalen Arbeit nachgehen, weil sie keinen Lohn mehr erhalten, also den Zehnten nicht mehr bekommen. Ja, aber war denn das nur bei diesen Nachexiljuden der Fall? Nein, vielmehr lesen wir in der ganzen Bibel immer wieder von Schuld, Versagen, menschlichen Katastrophen, aber auch von der Liebe Gottes, der Geduld und der Barmherzigkeit Gottes. Es ist wie ein ständiges Auf und Ab. Ja, weg von Gott, hin zu Gott, weg von Gott. Ja, doch irgendwie tönt das doch frustrierend. Und ich stelle mir vor, das war es für Mose zum Beispiel immer wieder, aber auch für Nehemia. Aber, bei Gott ist immer das große Aber. Aber, und das ist die zentrale, wichtigste, zusammenfassende Aussage der ganzen Bibel. Wir sind Gottes geliebte Kinder, geschaffen nach seinem Bild. Er erschuf dich und mich einzig und allein darum, damit wir mit ihm in einer innigen Beziehung ein erfülltes Leben leben können. Ja, und dieser Wunsch Gottes, den finden wir ja, wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, von der ersten bis zur letzten Seite. Und wenn ihr sie auf dem Handy habt, vom ersten Wisch bis zum letzten Wisch. Ja, wir Menschen sind beziehungsorientiert, das hat Gott in unsere DNA hineingelegt. Die einen sind das etwas mehr als die anderen vielleicht. Die Psychologen sagen, dass es auf Dauer ohne jeglichen menschlichen Kontakt für den Menschen nicht möglich ist zu leben. Die Menschen gehen ein. Ja, und wieder zurück zu Gottes Beziehung mit uns. Diese Beziehung, diese ursprüngliche, die wir kennen noch von Paradies, die enge Gemeinschaft mit Gott, die wurde zerstört durch die Sünde. Und die eigentliche Sünde ist ja die, dass wir Gott abweisen, dass wir sagen, wir haben Gott nicht nötig. Ja, wir empfinden ihn vielleicht sogar störend für unsere Lebenspläne oder unsere Interessen. Und wir können wie Menschen rebellieren gegen ihn. Und dieses Getrenntsein von Gott, das spürt jeder Mensch irgendwie, bewusst oder unbewusst. Einige beschreiben es als Leere, die durch keine Vergnügungen dieser Welt oder durch keinen Menschen wirklich ausgefüllt werden kann, höchstens temporär. Oder sie spüren diese Lebenszielverfehlung als Depression oder ein Gejagtsein oder als eine ständige Angst, die einem im Nacken sitzt, besonders vor dem Tod. Oder es wird als ein Zerrinnen der Lebenszeit empfunden, ohne ein wirklich lohnendes, bleibendes Ziel und somit als Sinn und Hoffnungslosigkeit. Aber Gott hat ein Ziel, und zwar mit jedem einzelnen Menschen. Das ist nämlich die Wiederherstellung dieser ursprünglichen Liebesbeziehung mit ihm, diese Gemeinschaft. Er sehnt sich so sehr nach seinen Menschen. Dem Widersacher, dem Diabolus oder Teufel, wie du ihm sagen möchtest, denn gelang es zwar zeitweilig, diese Gemeinschaft zu zerstören. Aber Gott, der wäre nicht der allmächtige, allwissende, gerechte und gute Gott, wenn er nicht schon vor dem Sündenfall, ja sogar vor Erschaffung der Welt, die Lösung bereitgestellt hätte. Und zwar in sich selbst, in seinem Sohn, Jesus Christus. Jesus starb deshalb stellvertretend für uns einen qualvollen Tod, verlassen von Mensch und Gott um alle Menschen, die dies möchten, von Sünde und ewiger Verlassenheit von Gott zu befreien und ein ewiges Leben mit ihm zu schenken. Seit Adam und Eva wirbt nun Gott um das Herz eines jeden Menschen. Und ja, dieses Werben, das ist wirklich interessant, auch in Zeugnissen zu hören von Gottes Kindern, wie das so kreativ und liebevoll passiert. Ja, und etwas anderes lesen wir auch in der Bibel, so wie einen roten Faden hindurch. Es ist wirklich unmöglich, diese zerstörte Gottesbeziehung durch Halten der alttestamentlichen Gebote selbst wiederherzustellen. Auch gute Werke oder das Halten von religiösen Vorschriften oder Praktiken helfen nicht weiter. Im Gegenteil, die Ursünde, Gott selbst nicht nötig zu haben, es selbst zu schaffen, enden in Stolz und Selbstgerechtigkeit. Gesetz oder religiöse Rituale nehmen in der Folge mehr und mehr ja, die Stellung von Gott selbst ein, ersetzen ihn. Zugang zu Gott ist aber wirklich nur aus Gnade und nur durch Jesus möglich. Ja, weiter erkennen wir auch in Nehemia, dass es nicht genügt, wenn nur geistliche Leiter, der Priester oder Pastor oder unsere persönlichen Vorbilder, eine enge Beziehung zu Gott pflegen. Nehemia selbst lädt das tröstend, das schuldbewusste, traurige Volk ein, sich Gott selbst zuzuwenden. Seid nicht traurig. Denn die Freude am Herrn ist eure Kraft, eure Bergfestung, eure Zuflucht. Steht in Nehemia 8, Vers 10. Ja, und Nehemia, der Name, bedeutet übrigens, Gott tröstet oder Gott hat getröstet. Das erinnert mich persönlich gleich an den Heiligen Geist. Als Jesus zurück zum Vater ging, sandte er an Pfingsten den Heiligen Geist, den Parakletos, übersetzt Tröster, Fürsprecher, Anwalt. Er ist also wirklich unsere Zuflucht, dort können wir hin, unsere Kraft, unsere Stärke. Er weist uns immer auf Jesus hin, er führt uns in die Weite und vor allem in die Freude. Obwohl der Heilige Geist, also in uns Gotteskindern wohnt, sind wir trotzdem eingeladen, uns täglich mit ihm füllen zu lassen, stärken zu lassen, auch Schutz von ihm zu empfangen und von ihm uns wie neu erfrischen zu lassen. Ja, aber woraus können wir denn nun Nehemias innige Gemeinschaft mit Gott erkennen und allenfalls auch von ihm lernen, sowie persönliche Beziehungstipps? Ja, Achtsamkeit und Psychohygiene sind zwei momentan häufig gebrauchte psychologische Begriffe. Aber wir finden deren Grundprinzipien auch bei Nehemia. Sehr gut eignet sich zu diesem Zweck ein Blick auf seine Gebete. Denn das Gebetsleben eines Menschen sagt auch sehr viel aus über dessen Beziehung zu Gott. Ja, und dann möchte ich euch das aus meinem eigenen Leben ein bisschen erzählen, wie das bei mir ging mit dem Gebet. In meinem bald 40-jährigen neuen Leben mit Jesus gab es zwischendurch eine rund 10-jährige geistliche Wüstenzeit. Und dies aus dem Glauben, der im Gesetz Halt und Orientierung suchte. Meine Gebete, ja, die wurden dann eben immer eher so ein bisschen jammermäßig, beschränkten sich auf Buße und Bitte und ja, waren Monologe eigentlich. Mein Glaube verkümmerte, er wurde Kraft, Freude und fruchtlos. Ja, und meine Heilsgewissheit, die war dann auch nicht mehr so eine Heilsgewissheit, sondern mehr so eine vage, zaghafte Hoffnung. Ja. Bis zu jenem Tag, an dem ich dann Gott so unter Tränen sagte, wenn das so ein Krampf ist, dir nachzufolgen, dann schaffe ich das einfach nicht mehr. Ja, und dann habe ich irgendwie gespürt, dass es an der Zeit ist, jetzt mich auf die Suche nach Gott selbst zu machen, so wie er wirklich ist. Ja, und dies geschah, indem ich zuerst das Gebet ganz neu und in einer großen Intensität für mich entdeckte. Dann aber auch, indem ich begann, die Bibel selbst zu durchforschen nach Gottes Wesen. Wie ist denn Gott eigentlich? Ich suchte richtig verdurstend nach Anhaltspunkten. Und dann auch parallel dazu eigentlich, indem ich meine Identität, meine neue Identität in Jesus mehr und mehr ja, erkannte auch. Und diese drei Punkte hatten eine direkte und machtvolle Wirkung auf meinen Glauben. Ja, und genau diese drei Punkte entdeckte ich erstaunlicherweise auch in den Gebeten Nehemias. Offenbar waren auch sie so etwas wie sein Geheim- oder Erfolgsrezept. Ja, eine tiefe Beziehung zwischen Menschen, zwei Menschen, Freund, Freundin, Ehepartner, lebt doch auch von vertrauten Gesprächen. Und zwar im Dialog, die, also hin und her, auf das Hören, auf das Eingehen zueinander gegenseitig. Und im Nehemia finden wir insgesamt 6 Gebete. Und in diesen Gebeten finden wir verschiedene Elemente, und zwar die Anbetung, den Dank, das Flehen, aber auch ein anhaltendes Gebet über längere Zeit, sowie auch das Gegenteil, ganz kurze, einmal sogar ein richtiges Stoßgebet. Wir finden Weinen, Fasten, Klagen, aber auch irgendwie Frustration und Feinde Gott übergeben, loslassen. Und das steht zwar nicht in den Gebeten, aber ich nehme es ganz stark an, dass Nehemia bei diesen Freudenfesten, die wir im Buch Nehemia lesen, auch richtig froh mit den Liedern, mit den Lobliedern mitsang. Ja, Musik ist auch für mich immer wieder ein Herzensöffner. Und Anbetungslieder begleiten mich auch oft in schlaflosen Nächten. Und ich muss sagen, auch jetzt heute die Anbetungslieder, ziemlich sicher begleiten sie mich auch wie so oft durch die Woche, so wie Ohrwürmer, die nachhallen. Und das ist doch auch schön. Ja, und gerade darum liebe ich auch die Psalmen so sehr. Denn sie sind ja eigentlich gesungene Gebete. Und in ihnen, in den Psalmen, finden wir auch die ganze heutige Lebenspalette abgebildet. Sie sind gar nicht veraltet. Also, wir können Gott jederzeit alles sagen und sind ihm dann ganz nahe. Er versteht uns zutiefst und er kennt uns auch. Ja, wünschst du dir noch mehr Nähe zu Gott? Ja, dann beginne im konstanten, also im täglichen Dialog mit ihm zu stehen, wo auch immer du bist und was auch immer dir widerfährt. Juble, seufze, lache, singe, weine, lieg ihm in den Ohren mit Daueranliegen. Aber rechne dabei fest damit, dass er dich hört und dir antwortet zu seiner Zeit auf seine Art. Öffne ihm aber auch ganz bewusst deine Herzens, Ohren und Augen, damit du sein leises Flüstern hörst. Ja, und es gibt doch nichts Schöneres, als seine Gegenwart plötzlich ganz deutlich zu spüren. Das ist ja nicht immer so, aber wenn es so ist, das ist einfach so wunderbar. Oder wenn man nach dem Gebet getröstet, erfrischt und gestärkt, mutig den Tag in Angriff nehmen kann, wissend, dass Gott da ist und mich hält. Jetzt muss ich schnell einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ja, und im heutigen Predigttext, aber auch in vielen Psalmen, erkennen wir auch grob vier Gebetsarten, die besonders in dieser Reihenfolge ein Segen für uns sind. Also in der Anbetung, wie wir es jetzt heute Morgen so gehabt haben, da kommt mein Herz so richtig zur Ruhe. Ich richte meine Augen auf Jesus, statt auf die Wellen oder die Sorgenberge. Oft zeigt mir dann der Heilige Geist, wo noch etwas so wie zwischen uns beiden steht. Dann bekenne ich das unter dem Kreuz und ich lasse es auch dort. Ja, und das Danken, das sollte auch nie fehlen in unserem Gebet. Denn im Danken erkennen wir Gottes Eingreifen in unserem Leben und geben ihm dann auch gleichzeitig die Ehre dafür. Danach können wir dann ganz getrost unsere Anliegen vor den Thron Gottes bringen und ihm einfach all unsere Nöte überlassen. Wir brauchen dabei gar keine vielen Worte machen, er weiß ja alles. Aber Gott möchte eben auch, dass ich ihm meine Sorgen bewusst hinlege. Denn dann entschließe ich mich ja auch, Gott zu vertrauen. Und er weiß dann das auch. Und ich erlebe nachher auch die Gebetserhörungen viel bewusster. Also wenn Gott eingreift. Und das ist dann auch, das stärkt mich dann auch wieder. Also das ist so wie ein Kreislauf. Und ja, es ist auch zu sagen, dass die meisten Wunder, die Jesus wirkte, er auf Bitten von Menschen hin tat, die ihm vertrauten. Ja, und dann finden wir noch ein anderes Gebetselement bei Nehemia. Nehemia betete nämlich in dem Eingangsgebet, das ich vorlas, Gott selbst, dessen Zusagen durch Mose vor. Also er zitierte Gott. Und ja, ich ermutige dich auch, Gott beim Wort zu nehmen. Das heißt, Bibelverse zu beten. Versuch's doch einfach mal. Kannst auch proklamieren, weil Gottes Wort hat eine gewaltige Macht und es kommt nie leer zurück. Und ganz so nebenbei lernst du dann auch die Bibel und damit auch Gott immer besser kennen. Ja, denn die Bibel, ja, die ist voll von Hinweisen auf Gottes Wesen. Wir können zum Beispiel die verschiedenen Namen Gottes im Alten Testament anschauen. Schöpfer lesen wir da, Vater, Hirte, Friedefürst, König, Heiler, Gerechtigkeit, der Ewige und so weiter. Es gibt so viele. Oder dann im Neuen Testament die Ich Bin-Worte Jesu mal anschauen. Das haben wir mal bei uns im Hauskreis gemacht. Das war auch schön. Überhaupt ist Gott uns in Jesus so nahbar und gewissermaßen alltagsrelevant. In den Evangelien können wir Jesus auch gut beobachten, heute noch, und so Gottes Wesen kennenlernen. Jesus sagt nämlich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt auch noch von sich selbst, dass er demütig und sanft ist und dass wir das von ihm lernen sollen. Es ist also eine Hilfe, nach bestimmten Eigenschaften von Gott Ausschau zu halten. Wie wir von Emil schon gehört haben, so die Schatzsuche zu machen. Sogar in den Gebeten Nehemias finden wir solche Eigenschaften Gottes. Ich nenne euch da die Beispiele, die ich gefunden habe. Groß, ehrfurchterbietend, treu, stark, mächtig, barmherzig, geduldig, gut und gerecht. Es ist so enorm wichtig, Gott immer besser kennenzulernen. Denn dann können wir auch seine Stimme unterscheiden von den anderen Stimmen, die uns weg von Jesus führen wollen. Denn Jesus sagt auch, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, und wir können auch geistlich wachsen und reifen. Gott möchte uns allen persönlich immer wieder jeden Tag neu begegnen und sich uns zeigen, wie er ist. Vielleicht fragst du dich trotzdem ab und zu mal, kann mich denn Gott wirklich so lieben? Und wie weiß ich das? Ja, dann lade ich dich heute ein. Entdecke deine Identität, deine neue Identität, die du hast in Jesus. Denn alle, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben und mit ihm ein komplett neues Leben geschenkt bekommen, sind gewissermaßen von nun an adoptiert als Söhne und Töchter des Allerhöchsten und einzig wahren Gottes. Als solche sind wir von Gott bedingungslos angenommen. Wir sind bedeutungsvoll und wir sind sicher. Die Angst weicht der Freude und der Gewissheit. Nichts und niemand kann mich mehr von seiner Liebe trennen. Nicht einmal der Tod. Denn der wurde an Ostern vor knapp 2000 Jahren durch Jesus besiegt. Wenn ich immer mehr erkenne, wie Gott mich sieht, dass er mich beim Namen kennt, mich liebt, egal wie viele Fehler ich mache und noch habe, dann hat dies nicht nur einen positiven Einfluss auf mich selbst und auf meinen Glauben, sondern auch auf die Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu den Glaubensgeschwistern. Ja, und damit wären wir dann wieder beim Bauen, Nehemia. Drittens, baue weiter mit Freude am Herrn. Ja, das sehen wir bei Nehemia. Eine lebendige, persönliche Gottesbeziehung wirkt sich positiv aus im Gemeindeleben, im Gemeindebau. Denn wenn wir alle fest und innig mit Jesus als dem Haupt, er ist das Haupt der Gemeinde, verbunden sind und mit ihm dann auch mit den Geschwistern, ja, dann wirkt dies prägend und umgestaltend, überall auf allen Ebenen. Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Sanftmut ziehen mehr und mehr ein. Und da wir nicht mehr um Anerkennung, Annahme und Liebe kämpfen müssen, geben wir auch der Eifersucht und dem Ringen nach Machteinfluss immer weniger Raum, beziehungsweise entlarven es sogar als Strategie des Feindes. Wir lieben die Geschwister, leiden mit ihnen, wenn sie leiden, und freuen uns herzlich mit ihnen, ja, wenn sie sich freuen oder wenn ihnen etwas gelingt. Wir stehen in der Fürbitte für sie ein und helfen dort, wo Gott es uns zeigt. Dabei lassen wir uns froh als lebendige Steine Gottes in den Gemeindebau integrieren. Und das ohne das Gefühl zu haben, zu kurz zu kommen oder unwichtig zu sein. Am herzlichen Umgang untereinander erkennt die Welt Jesus. Ja, und Jürg Wüthrich sagte das letzten Sonntag auch so schön. Ja, wir sind die Bibel für die Menschen heute, die sie ja nicht mehr kennen. Im gegenseitigen Austausch auch, zum Beispiel kann das sein im Donnerstagsgebet, in den Hauskreisen, Gottesdienst, nach den Gesprächen oder auch in der Predigt selbst, erkennen wir gemeinsam Gottes Pläne für uns und auch für die Gemeinde. Gewissermaßen so wie einen ganz individuellen Garage, Kille, Bauplan. Denn Gemeindebau, der hört ja niemals wirklich auf, sondern geht weiter und das bis Jesus wiederkommt. Und in all dem darfst du ganz gewiss sein, Gott sieht deinen Einsatz für sein Reich und er freut sich von Herzen daran, wenn du deine von ihm geschenkten Gaben auch einsetzt. Dabei sieht er bei allem unser Herz und auch unser Vermögen. Es gibt darum bei ihm absolut keinen Leistungsdruck. Den setzen wir uns schon selber auf. Ja, und wir kennen es vom Alltag, im Beruf, in der Familie. Es läuft nicht immer alles rund. Und das ist manchmal auch so in der Gemeinde. Das ist einfach so. Es geht nicht so, wie wir es uns wünschen. That's life. Genau, und dann ist es manchmal so, dass wir ein bisschen frustriert werden und am liebsten gleich den Baupickel wegschmeißen würden. Aber Nehemia, der tat das auch nicht. Ja, er war ja auch Statthalter und hatte an vielen Fronten zu kämpfen, aber er blieb dran. Ja, wir wollen stattdessen uns einfach ganz schnell in solchen Situationen Gott zuwenden, ganz neu und bei ihm Trost und Rat suchen, statt der Bitterkeit und dem Frust weiter Raum zu geben. Und beim Baumen denken wir daran, dass Frucht nur entstehen kann, wenn wir ganz fest mit dem Weinstock verbunden bleiben, wie es Jesus ja in Johannes 15 bildhaft erklärt. Denn ohne ihn, ohne Jesus, können wir wirklich gar nichts tun. Von ihm wollen wir uns brauchen und helfen lassen. Ihm stets die Ehre in allem Gelingen geben. Von ihm wollen wir uns aber auch unsere Begrenztheit aufzeigen lassen und sie dann willig akzeptieren. Das ist nicht immer leicht. Aber das entspannt alles nicht nur ungemein, sondern wir stehen dann auch nicht in Gefahr, andere unter Druck zu setzen. Ja, was möchten wir mitnehmen in die Woche? Gott sehnt sich nach tiefer Gemeinschaft mit dir, weil er dich liebt und weil er sogar über dich jubelt. Durch diese tiefe Gemeinschaft wiederum werden wir mehr und mehr umgestaltet in sein Wesen. Dies wirkt sich auch auf die menschlichen Beziehungen aus und damit auch noch auf den Kernauftrag an uns, den uns Jesus gegeben hat, nämlich das Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Dies tun wir auch durch und mit Hilfe der Gemeinde. Jedes auf seine Art. Ja, und wie auch schon der bekannte englische Schriftsteller C.S. Lewis, der hat die Narnia-Geschichten geschrieben, in seinem Weg vom Atheismus zum Christentum, also als er Christ wurde, am eigenen Leib erfuhr, eine tiefe, lebendige Beziehung zu Jesus befreit zu nachhaltiger Freude. Liebe, Freude und Frieden gehören zur Frucht des Heiligen Geistes. Diese bleiben also selbst in Not und in den Problemen, die wir haben. Und bei Gott ist das absolut kein Widerspruch, sondern im Gegenteil ein einzigartiges Versprechen. Schon der Psalmist Asaf erfasste für sich, nachdem er über das Glück der Gottlosen und sein eigenes Leid nachsann, abschließend: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das steht im Psalm 73, Vers 28 und das ist, es fiel mir dann auch auf, was ich vorbereitete, auch unser Trauvers. Bin auch schon 35 Jahre verheiratet, dann kann einem das vielleicht schon mal entgehen, aber das ist wirklich so. Und auch mit dem zentralen Vers von heute, mit Nehemia 8,10, habe ich so meine persönliche Geschichte. Dieser Vers war nämlich vor einiger Zeit der Grund, weshalb ich überhaupt Esra und Nehemia zu lesen begann. Ich wollte diesem Trost Nehemias irgendwie auf die Spur kommen. Und genau diese Freude an Gott trug mich jetzt auch diese letzten zwei Wochen wie durch. Eine Krebsdiagnose in der engsten Familie und eine wirklich starke Grippe ließen mich einmal mehr erfahren, was wirklich trägt und bleibt, ist die Freude an Gott. Und ich glaube, das können viele von euch auch bezeugen. Ja, und deshalb ist ein über längere Zeit freudloses, trostloses oder gar ängstliches Christsein ein echtes Alarmzeichen. Ja, wenn das so ist, dann wende dich unbedingt Gott ganz neu zu. Suche vielleicht auch das seelsorgerliche Gespräch und die Gemeinschaft mit frohen, lebendigen Christen, die dich ermutigen und stützen. Deshalb ist es ja auch nicht gut, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen den Glauben leben zu wollen. Ja, Gemeinde zu bauen und Jesu Auftrag, seine Frohbotschaft in die dunkle Welt hinauszutragen, das ist doch ein fröhliches Werk. Und es ist auch ein Privileg. Paulus, dessen Leben alles andere als ein Zuckerschlecken war, wusste auch um die Bedeutung der Freude in und an Gott. Unmittelbar nach einer Ermahnung an die Philipper um Einigkeit unter den Geschwistern fügt er hinzu: Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich: Freut euch. Ja, und in diesem Zusammenhang empfehle ich euch doch, in den nächsten 4 Tagen, gewissermaßen so als Vor-Adventskalenderchen, es geht auf, bis zum 30. November jeden Tag ein Kapitel aus dem Philipperbrief zu lesen. Ja, Paulus schrieb den ja aus der Gefangenschaft und dort sind die zentralen Themen Dank und Freude. Und ja, wenn dann Paulus das in der Gefangenschaft selbst die Gefangenschaft ließ ihm diese Freude am Herrn nicht nehmen. Ja, und das ist eine wirkliche Ansage. Und ja, in diesen Kapiteln finden wir sogar noch einen Weihnachtsvers. Wer findet ihn? Eine gute Woche wünsche ich.